Heute quasi live vom Brandenburger Tor, im wahrsten Sinne des Wortes, schaut in unsere Insta-Story, der dritte Teil des Berlin-Marathon-Special vom Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholt und einem Special-Special-Guest. Also sagen wir erstmal herzlich willkommen euch zu Hause, ihr Lieben. Ja, Philipp gerade angekommen, noch im Sportdress und wir sitzen wirklich in Wurfweite zum Brandenburger Tor und haben... Ja, wie soll ich sagen, the voice, the man, the expert, ja, den Mann, der zwischen Gesa Krause, Marathon und, was wir alle nicht können, ja, einer vernünftigen, entspannten Einordnung der Paralympics alles drauf hat, Tim Tonder. Ja, herzlich willkommen. Ja, schön, dass du dabei bist, Tim. Wir wollen sprechen heute über, was wollt ihr eigentlich sehen? Wenn ihr laufen sehen wollt, wenn ihr einen Marathon sehen wollt. Wir haben eine Menge Marathon gesehen dieses Jahr. Wir durften ja alle drei Marathons kommentieren. Und dann fragt man sich am Ende, was war jetzt eigentlich das Gute daran? Ja, was war jetzt das Geile? Was war jetzt der geilste Marathon in diesem Jahr?
Ja, ich bin der Meinung, es gibt viel Umbruch, ja, zumindest in der deutschsprachigen Sportlandschaft, was das Marathon-Übertragen anbelangt. Nicht zuletzt Berlin ja jetzt leider seit einigen Jahren nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zuletzt Eurosport, das war gut für mich. Aber dieses Jahr wieder bei RTL, die jetzt ja jahrelang gar keinen, also kann mich nicht erinnern, wann die das letzte Mal einen Marathon übertragen haben. Und auch in anderen Belangen, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das jetzt mit Frankfurt schon alles in trockenen Tüchern ist oder auch nicht, aber auf jeden Fall, Hamburg hat ja auch teilweise neue Dinge umgesetzt oder es müssen andere Wege gegangen. Zusätzlich zu der öffentlich-rechtlichen Übertragung auch noch ein Livestream-Angebot zu schaffen, was auch ein bisschen anders daherkommen soll. Viele von unseren Zuhörern haben ja sicherlich da auch schon reingeschaut oder wissen wir, dass sie es ja auch gerne geguckt haben die letzten beiden Jahre. Deswegen ja, haben wir uns gedacht, warum nicht mal drüber sprechen mit zwei Experten, die aus dieser Fernseh- und Sportübertragungswelt kommen. Was ist vielleicht innovativ? Was kann man zukünftig machen? Muss sich vielleicht auch eine Marathonübertragung verändern? Und am Ende des Tages, ja, du hast schon gesagt, Ralf, wir wollen natürlich auch von euch hören. Am besten gerne schickt uns Mails, schickt sonst ja, Insta-Kommentare bieten sich an, weil dann natürlich auch vielleicht eine Diskussion entstehen kann. Was ihr eigentlich sehen wollt? Was ist das, was für euch eine Marathonübertragung ausmacht?
Ja, wir haben natürlich einen extrem geilen Marathon gesehen, Tim. Ja. Also Olympia war ja aus vielerlei Hinsicht ereignisreich, aber natürlich auch extrem gut produziert. Sehr, sehr teuer, das wissen wir jetzt, als diejenigen, die sich natürlich auch mit Produktionsverfahren, Mitteln und auch mit den Zahlen, die dann dahinter stehen, durchaus mal beschäftigt haben. Aber wollten das Leute sehen? Und was wollten die da eigentlich sehen, genau?
Ja, ich glaube, es ist wie immer bei Marathonveranstaltungen nicht die eine klare Antwort. Ne? Es ist immer eine Mischung. Das wird hier in Berlin am Sonntag auch wieder absolut der Fall sein. Man will auch die Stadt erleben und vor allen Dingen ja, in dieser...
Das weiß ich überhaupt nicht.
Ja, ich bin relativ sicher, dass es bei Paris auf jeden Fall so ist, weil es ja schon eine sehr sehenswerte Stadt ist. Aber wir kriegen natürlich die absolut unterschiedlichsten Rückmeldungen von zeigt mir doch mal mehr die Schönheiten der Stadt bis ich möchte die Zwischenzeiten der Amateursportler, die im 4-Stunden-Bereich unterwegs sind, auch noch gerne wissen. Das ist eben die Herausforderung, dass man so viele unterschiedliche Interessen versuchen muss zu bedienen und zu befriedigen. Und deswegen ist dieser Aufruf zu sagen, was wollt ihr denn hören? Auch viel wert, aber wird auch nur ein Ausschnitt sein aus dem. Und der wird ein sehr Laufszene-spezifischer Ausschnitt sein. Ne? Und es ist ja noch ein Unterschied, ob man jetzt einen Livestream produziert, der sich an ein Special Interest Publikum insbesondere richtet, oder ob man im öffentlich-rechtlichen Hauptprogramm, ich sag mal, die Laufkundschaft im doppelten Sinne so mitnimmt. Menschen, die vielleicht zufällig dazukommen, die sagen, ach, das gucke ich mir mal an, aber gar nicht so drinstecken im Thema. Und allen gleichzeitig gerecht zu werden, das ist die große Herausforderung.
Das ist ein guter Punkt mit dem vielleicht auch Auftrag, vielleicht auch selbst sich aufgelegten Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vielleicht,
das, dass das man hast das du ja denkt, in München erlebt.
Das ne? wollte ich, darauf ja. wollte ich genau zu sprechen kommen, weil letztes Jahr durfte ich ja den München-Marathon co-kommentieren, der auch erstmalig seit vielen Jahren wieder live im Fernsehen übertragen wurde. Und da war ja ganz klar die Maßgabe, das wird nur gemacht, also nicht nur wegen des Marathons, sondern auch um die Stadt und die Sehenswürdigkeiten und wie toll München ist zu präsentieren. Und das hat einen sehr großen Raum und Anteil auch an der Gesamtübertragung eingenommen. Ich denke, die meisten Sportfans würden wahrscheinlich sagen, bevor sonst nichts übertragen wird, ist es okay so. Aber vielleicht ist es ja auch anders. Also vielleicht genießen ja. Und deswegen, da bin ich total offen und interessiert. Ich komme natürlich aus einer anderen oder mit einer anderen Brille an so ein Thema ran, weil ich ja aus der Leistungssportwelt komme und sowieso dann mich natürlich einfach noch ein bisschen mehr für das interessiere, was meine deutschen Kolleginnen und Kollegen machen oder was auch ganz vorne irgendwie abgeht. Aber vielleicht bin ich ja da total in der Minderheit. Deswegen würde mich total interessieren, ob eben die breite Masse vielleicht sogar sagt, nee, ich finde das total geil, dass man von den verschiedenen Städten einfach auch dann die Charakteristik, die Sehenswürdigkeiten mit einbaut. Aber ja, vielleicht auch der andere Anteil, der dann sagt, naja, aber dann verpasst man vielleicht auch was in der Phase, wo dann das und das gezeigt wird oder eingebaut werden muss, weil man gerade vorbeirennt. Ja, das ist spannend. Also
mein Beispiel ist immer, jetzt stell dir mal vor, ich habe ein WM-Finale in der geilsten Stadt der Welt, ja, also nehmen wir jetzt mal die geilste Stadt der Welt, also Paris, ja.
Ich dachte, jetzt kommt Köln.
Ja, ich war sicher.
Natürlich Köln, sorry, mein Fehler. Also, ne? Nehmen wir mal Paris, weil das ja einfach ein gutes Beispiel ist. Und zwischendurch mache ich einfach mal ein paar Überflüge über die Stadt.
Ja.
Ja, der Vergleich hinkt ja.
Na klar, der hinkt immer.
Wie Eliud Kipchoge in Paris. Also das ist ja Unsinn, weil die laufen ja nochmal durch die Stadt und nicht im Stadion. Insofern, ja, ich glaube, die Dosis macht auch da das Gift, was wir in Rom erlebt haben beim Halbmarathon. Ja. Ich glaube, das war des Guten extrem viel zu viel. Da haben wir minutenlange Hubschrauberaufnahmen von oben gesehen und haben komplett die roten Fäden aus dem sportlichen Verlauf verloren. Und das hat, glaube ich, alle Sportfans total frustriert. Und da würde ich dann auch sagen, wer Rom sehen möchte, der sollte sich eine entsprechende Dokumentation irgendwie dazu anschauen oder eben hinreisen.
Das ist genau mein Ansatz.
Ja.
Für mich ist diese Überlegung, ich schaue eine Sportübertragung, um letztlich ja Hubschrauberüberflüge, Drohnenüberflüge jedenfalls von einer Stadt zu bekommen, ist für mich 70er-Jahre-Fernsehen. Weil das, klar, damals konntest du das ja nicht so ohne weiteres konsumieren. Da musstest du auf solche Programme warten, um so einen Eindruck, auch so eine Perspektive, so eine Befassung von Städten zu bekommen. Mhm. Wir sind jetzt im Zeitalter von YouTube, ja, von Selbstfliegen, von Drohnen.
Drohnen natürlich
vielleicht. Ich kann mir jederzeit eine Doku zu allem Möglichen, ja, du würdest jetzt sagen, in der ARD-Mediathek, ja, gibt's nämlich
absolut
tatsächlich auch.
Ja.
Der HR bei uns hat ein sehr erfolgreiches Ding, Hessen von oben gemacht, extrem aufwendig, ganz toll. Mhm. Ja. Warum nehme ich jetzt dem Sport überhaupt die Aufmerksamkeit auch nur eine Millisekunde weg, wenn ich schon im Sport ja durch das Massenphänomen, ich habe ja eine der wenigen Sportveranstaltungen, wo eben die absolute Spitze mit leistungsorientierten Amateuren und normal Sterblichen und euch allen Irren, die einfach unbedingt Marathon laufen wollen, ja, jedenfalls zusammen in einem Wettbewerb habe. Warum nehme ich da jetzt auch noch was weg?
Ich würde vielleicht sogar noch eine Unterscheidung vornehmen zwischen, ist ein Marathon oder ein Halbmarathon, ist jetzt eher sekundär bei der Übertragung, ist das, na, oder bleiben wir beim Marathon, ist das jetzt eine internationale Meisterschaft, die übertragen wird? Weil da, finde ich, hat es noch weniger verloren, finde ich. Da geht es wirklich nur um die leistungssportlichen Ergebnisse. Oder ist es ein, wie du sagst, ein Massenevent, wo natürlich auch ganz viel Flair dadurch entsteht, dass halt 50.000 andere Amateursportler mitmachen dürfen, wo ich vielleicht noch zu einem gewissen Prozentsatz nachvollziehen kann, dass man diesen Vibe der Stadt und dieses Besondere, was zum Beispiel als jemand, der letztes Jahr in New York das erste Mal gelaufen ist, wirklich als Freizeitsportler und auch da ja dann die Gelegenheit hatte, das ganz anders mal zu erleben, sage ich mal, okay, ja, dass man da vielleicht ein bisschen Stadtkultur-Fanbase und auch das dahinter zeigen möchte, ist für mich in Teilen schon ein bisschen einleuchtend. Bei Großereignissen, nehmen wir EM in Rom, nehmen wir Paris oder auch letztes Jahr Budapest oder sowas, bei der WM, finde ich, hat wenig verloren. Weil das ist eigentlich, es geht um die sportlichen Entscheidungen. Und ich finde, da muss man auch dabei bleiben, weil da gibt es natürlich Situationen, die rennentscheidend sein können. Das sind Nuancen, das ist mal eine Flasche, die vielleicht nicht bekommen wird oder ein Stolperer an einer Verpflegungsstation. Und natürlich kannst du heute auch alles nachreichen, aber es nimmt dann der Spannung im Moment schon viel, finde ich.
Also nehmen wir jetzt mal nochmal Paris, weil es ja ein begeisterndes Event war und ein sicher auch ja außergewöhnlicher Marathonlauf. Nicht nur von der Topografie her, mit einer wirklich sportlichen Herausforderung, dieser Steigung, die ja eigentlich eher einen Radsportcharakter hatte als einen Laufcharakter. Ja. aber ja wirklich ein hochwertiges Profil, das sicher auch unglaublich meisterschaftswürdig war mit einer besonderen Herausforderung. Ja, da ging es ja nicht darum, eine Zeit zu laufen, sondern es ging darum Gold, Silber, Bronze. So, fertig. Und natürlich außergewöhnlich vielen Menschen an der Strecke, weil wir waren am letzten Wochenende der Spiele. Die Begeisterung war schon in ganz Europa ja so, dass da wahnsinnig viele Menschen waren. Dieses Moment hat diese Übertragung, fand ich, sehr, sehr gut eingefangen. Mhm. Aber ich fand jetzt auch, dass im ersten Teil, sagen wir mal die ersten 20 Kilometer, mir dann 5 Gärten mit Kunstwerken zu viel da waren. Das ist alles fantastisch. Ja, da hat natürlich jetzt auch so eine kulturreiche Stadt ein Überangebot. Und was ist der Kontext? Ich sehe den Kontext nicht. Wenn ich eine Verortung habe, okay, die laufen jetzt über diese Brücke dort, die laufen jetzt auf ein Trocadero zu, die laufen jetzt wieder zurück in die Stadt. Die Verortung verstehe ich, die finde ich auch nachvollziehbar und auch richtig unter dem, was du gesagt hast, Philipp. Ich bin jetzt nicht auf einer Rundbahn, die sind 400 Meter und die sehen immer gleich aus. Eine ist rot und eine ist blau. Ja? Das ist nicht so, sondern ich bin in der Stadt. Und das ist auch eben das Stadterleben und das Flair-Erleben und eine Vibration-Erleben. Ja? Was Tom uns ja wirklich sehr eindrücklich geschildert hat, die Energie ja zu vermitteln.
Genau.
Und das ist in Teilen ja auch wirklich sehr gut gelungen in der Übertragung. Ja?
Aber wenn es in so ein Abhaken von vorgefertigten Checklisten wird, müssen das zeigen
und das Excel-Tabellen. Es gibt ja diese Rundown-Dokumente vorher. Da kann man ja auch als Fernsehreporter schon drauf zugreifen, auch bei Olympischen Spielen. Ja. Man weiß schon vorher, sozusagen der Einstieg auch aufgebaut ist. Es gibt erst den Beauty-Shop von oben, dann gibt es eine Totale, dann kommen die Klimatabelle. Ja. Und, ne, so. Also das ist schon alles vorher so durchgescriptet und natürlich fehlt da so ein bisschen die Spontanität oft. Aber ich will nochmal zurückgehen, auch weil du es angesprochen hast, auf diesen sehr profilierten, im doppelten Sinne profilierten Kurs durch Paris, der ja sicher auch beeinflusst ist durch so etwas wie die Tour de France aus dem Radsport. Mhm, und bei der Tour de France ist es ja unstrittig, dass da auch eben die Schönheiten Frankreichs, die Sehenswürdigkeiten ein absolutes, ein Markenkern dieser Veranstaltung sind. Und ich glaube, dass die französische Tourismusbehörde sehr traurig wäre, wenn die Kamera nur close auf die Radfahrer gerichtet würde. Ne? Also das ist schon.
Gut, das sind aber 6 Stunden pro Tag, 3 Wochen lang.
Die zu füllen ist natürlich eine andere Herausforderung als einen, ich sag mal, heutzutage, wenn es jetzt ein spitzensportliches Ereignis ist, wie zum Beispiel Paris Olympische Spiele, da reden wir von gut 2 Stunden und dann ist eigentlich um. Also das ist natürlich eigentlich, also ich finde, das ist noch eine Zeit, das ist ja gar nicht so weit weg von einem Fußballspiel. Also das ist irgendwo, finde ich, noch gut zu füllen.
Inzwischen nicht, ne.
Nee, genau. Und es kommt immer näher.
Also Katar waren wir, glaube ich, schon mal bei 2 Stunden.
Also, ja, klar, für eine Stunde Nachspielzeit bist du schon da. Ja.
Genau. Das ist ja noch was, finde ich, wirklich gut zu füllen ist, einfach aus dem Renngeschehen heraus und die verschiedenen Storylines, die man erzählen kann. Ich finde es auch teilweise cool, wenn man natürlich auch das entsprechende Reporter, Personal hat, die so tief drin sind, dass du halt auch so ein bisschen vielleicht so Hero-Stories aufzeichnen oder aufzeigen kannst. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr. Klar, Elliot, nicht wundern, wir haben hier einen kleinen LKW, der kurz an uns vorbeifährt.
Das ist der Fernsehübertragungswagen.
Genau. Das ist tatsächlich so. Die sabotieren hier unsere kritische Auseinandersetzung.
Nein. Ich weiß jetzt nicht, warum der wieder wegfährt. Die haben sich doch dafür entschieden, nur die Spitze zu zeigen.
Wahrscheinlich.
Das Motorrad reicht.
Ja. Nein, also dass man vielleicht sogar noch ein bisschen stärker in so einen Wettstreit geht von Charakteren. Klar, vielleicht Elliot und Bekele, ich werde das wahrscheinlich dafür öffentlich gekreuzigt, weil ich das sage, aber vielleicht eher ein Auslaufmodell. Das wird jetzt nicht mehr sehr zukunftsträchtig sein, weil einfach die Jungs schon wissen, natürlich jetzt eher gegen Ende ihrer Karriere sind sozusagen, die werden jetzt, glaube ich, nicht mehr die ganz großen Akzente später setzen, aber das bietet ja ganz viel Raum und Potenzial, neue Leute da vielleicht aufzubauen. So ein Tamiratola, klar, jetzt kein Geheimtipp gewesen vor dem Rennen, weil natürlich als New York Marathon-Sieger mit Streckenrekord und schon Weltmeister etc., aber das sind natürlich Leute, wenn du da so einen Wettstreit aufbaust und die Leute vielleicht auch schaffst, ein bisschen mehr Seele, mehr Charakter zu geben, dann kann das auch für die Fans spannender noch werden. Es ist nicht so einfach, wie dass du einen Fußballclub natürlich gegen den, weiß nicht, Dortmund, Bayern und solche Sachen, das ist natürlich einfach, weil es so Institutionen sind, aber ich glaube, dass das auch mehr dazu beitragen kann, bei so Highlight-Rennen da einfach einen größeren Spannungsbogen zu erzeugen.
Also das Dortmund gegen Bayern ist ja eine Historie, die irgendwie gewachsen ist. Ne?
Genau, das kann natürlich einzelne Athleten können das in dem Maße wahrscheinlich gar nicht abbilden.
Ich glaube, aber das braucht es gar nicht für Olympische Spiele, weil die Olympischen Spiele da dieses
groß genug
dieses selber, Moment bringen. Ne? Also warum gucke ich das oder warum gucken das mehr Leute, die nicht in unserer Bubble drin sind und das aus einem sehr starken Interesse an dem eigentlichen Sport gucken? Weil es Olympia ist, also schaust du das halt an. Ja, deshalb hatten wir da ja auch 2,5 Millionen Zuschauer und nicht sehr viel weniger Zuschauer bei den Marathonübertragungen im Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Und das, was du gesagt hast, ist noch ein anderes Moment, was aus unserer Sicht der Fernsehmacher ein wichtiges Element ist, ist Storytelling.
Ja.
Ja? Das heißt, wie orientiere ich die Grundausrichtung meiner Übertragung? Ja? Und das ist eben auch genau die Frage an euch. Geht das Storytelling über die großen sportlichen Auseinandersetzungen? Dann hast du natürlich jetzt so wie in Paris ein Füllhorn gehabt, weil du hast ja sowohl junge Aufstrebende, ja, mit den Tolas etc. dieser Welt, du hast sowohl eine deutsche Kombi gehabt, ja, mit Samu Fitwi, mit Richard
Ringer,
mit Amanal und so weiter. Ja, auch dann ein Drama-Moment, dadurch, dass Amanal nicht zu Ende laufen konnte und so weiter. Plus, du hattest halt die großen Heroes, ja, auf der olympischen Abschiedstournee auf jeden Fall. Und da fängt dann mein Ansatz an, dass ich sage, okay, wenn wir diese Storylines haben, dann müssen wir das ganze Ding so aufsetzen, dass wir die halt auch komplett zu Ende erzählen können. Mhm. Ja? Nochmal als Erinnerung. Wir haben Eliud Kipchoge und natürlich haben wir alle gedacht, okay, das wird jetzt eine Sprint-Auseinandersetzung auf den letzten 5 Kilometern zwischen Eliud, zwischen Kenenisa Bekele und Tola und vielleicht noch 2 anderen.
Habt ihr wirklich gedacht, ja?
Nein. Das war so vielleicht das Wunschszenario.
Das meinte ich mit dieser Rubrik.
Aber an dieser Stelle wollte uns Tim Zunder sagen, ihr habt ja gar keine Ahnung.
Das ist korrekt.
Aber wenn eben genau dieser Punkt eintritt, der ja dann eingetreten ist, dass sowohl Amanal, aber auch Eliud ja dann nicht zu Ende gelaufen sind. Und ich habe heute Mittag kurz mit Amanal zusammengesessen und wir haben darüber nochmal gesprochen, dass sie ungefähr an derselben Stelle aufgehört haben zu laufen, ausgestiegen sind. Amanal hat sich ja dann entschieden dafür, den Weg über einen Transport zurückzuwählen ins Olympische Dorf dann. Kipchoge hat es anders gemacht und ist gewandert von da. Ne? Und da hat er dann einen Wandertag eingesetzt, weil dann 100 Leute, 150 Leute mit ihm gewandert sind. Er hat seine Klamotten ausgezogen, hat die da verschenkt.
Startnummern,
Socken, Schuhe, alles. Ja, der kam halt nur noch mit einer Hose und barfuß da an. Das haben wir alles nicht gesehen.
Ja.
Das haben wir dann über Einzelsnippets in Social Media gesehen.
Ja, klar.
Ja, aber das war nicht in der Marathonübertragung drin. Und da würde ich immer sagen, das würde für mich eine Storyline abrunden.
Das wäre Hammer, wenn man das hätte anfangen
können. Das müsste man schaffen.
Ja, also wir haben ja schon so Beispiele gehabt, wo wir das geschafft haben. Ich nehme Mathia Heim in Frankfurt. Da war sie die vermeintlich beste deutsche Läuferin in einem Feld. Und wir hatten eine Kamera, die sich mit der deutschen Spitze befassen sollte, also mit ihr befassen sollte. Und sie konnte dann leider, weil es sehr warm war, nicht zu Ende laufen. Und dann sind wir so lange dabei geblieben, bis sie ausgestiegen ist. Ja, haben dann auch, und das ist mir auch wichtig, ihr ging es dann halt nicht gut, weil es halt sehr warm war. Ja, da musst du dann nicht einen Meter daneben stehen. Da kannst du auch aus 20 Meter Entfernung. Und ich muss dann auch nicht dahin und sie dann noch, ey, wie geht's denn dir? Ja, ach, du kotzt gerade, ja, okay, wie geht's denn dir? Das muss alles nicht sein. Da haben wir gewartet, bis dann ihr Trainer da war und haben dann mit ihm gesprochen und so weiter. Aber die Geschichte ist zu Ende erzählt. Ja, die ist bis dahin erzählt, wo sie nun mal endet. Es ist entweder das Aussteigen oder eben das Ziel. Genau. Ja, und wenn es das Jubelziel ist, wie wir es ja dann oft erlebt haben, zum Beispiel mit Eliud, aber überlegt euch mal diese Momente, wo der da den Wandertag ansetzt und man sieht live im Fernsehen, wie der dann seine Schuhe verschenkt.
Das wäre Hammer gewesen. Ja.
Sensationell.
Ja. Auch wie eng natürlich der Profisport und die Fanbase doch dann wieder beieinander ist eigentlich auch.
Auf der anderen Seite, bestimmt hätten dann auch andere gesagt, ja, der ist doch jetzt, vorbei.
Ja,
was und vorne geht es um Gold, Silber, Bronze.
Ja. Ja gut, das hätte man nicht dafür opfern dürfen. Dann hätte man versuchen müssen, das miteinander zu verweben. Also rote Fäden sind ja dafür da, dass man sie miteinander auch verwebt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir müssen noch einen Schritt zurück machen, weil ganz viele, das merkt man immer an Zuschriften und Rückmeldungen.
Liest du das alles noch selber?
Ja, alles.
Lässt es lesen.
Ja, gar nicht sich so tief in die Materie reindenken, wenn sie das so im Fernsehen oder im Livestream beobachten, weil wir oft auch die Rückmeldung bekommen, zeig doch mal ein bisschen mehr noch die Amateure und was ist denn da hinten mit denen, das ist der schnellste Hamburger beim Hamburg-Marathon oder so. Und viele vergessen, glaube ich, dass es eben ein Sportereignis ist, wo sich Menschen über 42,195 Kilometer durch eine Stadt bewegen.
Da kannst du dich einfach Kameras in dieser Masse bewegen.
Und man muss da halt dabei bleiben. Ja. So, und natürlich haben wir Motorräder, aber eben nicht für jeden Teilnehmer. So, ja. Und das ist jetzt sehr sozusagen Grundlage, aber das ist erstaunlich häufig, dass wir feststellen, das ist den Menschen gar nicht so klar, dass das anders ist als bei einem Tennisspiel.
In der technischen Umsetzung viel, viel
genau.
schwieriger.
Also es ist eine große Herausforderung, das alles mitzubekommen. Social Media ist eine Chance. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir das mehr live beobachten, live scannen und schon live mit, soweit es rechtlich möglich ist, aber Zitatrecht sollte das eigentlich hergeben, mit ins Programm nehmen, wenn es solche Snippets gibt, wie das von Eliud Kipchoge. Bevor wir es gar nicht haben, haben wir es dann eben so.
Quasi eine Online-Redakteurin oder Redakteur bei der Übertragung dabei, die sowas eben die gängigen, wichtigen Kanäle im Blick hat, sodass man das im besten Falle irgendwo gleich reinklippen könnte. Das wäre schon Next Level auf jeden Fall.
Kommt mal ein bisschen in so einen Zufallsgenerator rein. Ne? Ja. Also dann,
du musst natürlich diese Flexibilität haben. Ja. Ich weiß nicht, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wie Rundown-Pläne oft aussehen, bis also aktuell und dieses Thema
wenn
Flexibilität.
Wenn das Rennen erstmal läuft, dann geht's ja. Ne?
Ja.
Nur mit Zufallsgenerator meine ich, dann ist natürlich trotzdem es komplett random und zufällig, welche Dinge du da so bekommst und welche Dinge du nicht bekommst. Ja. Ja? Weil das kannst du natürlich durch einen Aufruf steuern, dass du sagst, hey Leute, schickt uns doch mal was von da oder dort. Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar Beispiele dazu, aber bevor wir zu den Beispielen kommen, machen wir jetzt einen ganz kurzen Break, ja, und beschäftigen uns mit dem Partner für unsere letzte Folge unseres Specials in dieser Woche. Die beiden ersten sind sehr, sehr gut angekommen. Danke nochmal an Carina und an Tom, weil das eine tolle andere Perspektive war und ich glaube, heute haben wir nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Laufszene. Aber was gleich bleibt, wir haben mit Intersport heute einen geilen Partner.
Ja, wir haben einen geilen Partner, der letztes Jahr unsere Idee für das Marathon-Special ja schon mitgetragen hat, worüber wir sehr, sehr happy sind. Die sind natürlich auch wieder bei uns am Start, haben gesagt, hey, da sind wir sofort dabei. Ihr wisst Bescheid auf www.intersport.de/adidas-supernova. Da gibt es nicht nur den Supernova Rise, einen sehr, sehr komfortablen und ausgeglichenen Neutral Trainer, sondern auch eine, sagen wir mal, Favorite-Auswahl von uns, auch an Ausrüstung, Bekleidung etc. Und mit dem Code BESTZEIT10 bekommt ihr auf alle Produkte und natürlich auch den Supernova Rise 10%. Das also gerne mal als Link abspeichern, gerne weiterschicken, ist ja kein Geheimnis. Findet auch den Link natürlich nochmal in den Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken, kommt dorthin. Mit BESTZEIT10 spart ihr 10% auf den Supernova Rise, auf alle anderen Schuhe dort verlinkt und auf Bekleidung.
Kleiner Lifehack, ja, direkt im Anschluss an diese Aufnahme, ja, in der untergehenden Sonne, die sich tatsächlich so ein bisschen zeigt in Berlin. Ja, ihr hört im Hintergrund das Gemurmel und die Aufbauarbeiten für den Dreh, weil Philipp wird mit Felix zusammen gleich noch einen großen Dreh für Intersport hier direkt am Brandenburger Tor machen. Ja, also das ist sehr, sehr groß aufgebaut hier. Ja, könnt ihr euch schon darauf freuen. Auf jeden Fall direkt im Anschluss an diese Aufnahme. Wir waren bei Social Media stehen geblieben und wie das reinspielen kann in so eine Übertragung. Ja? Man kann natürlich entsprechend Aufrufe machen vorher und sagen, hey, was sind eure Momente? Mhm. Ja, was sind eure Beobachtungen? Ja, was sind eure Punkte?
Hashtag vorher fast definieren. Da könntest du ein bisschen sammeln.
Genau so. Ja.
Ist auch nicht so, dass es das noch nicht gegeben hätte.
Nee, genau. Also versucht haben wir das schon, aber es ist nicht institutionalisiert.
Ja.
Weil ich glaube, man muss dennoch ja einen thematischen Fokus haben.
Ja.
Weil sonst wird es komplett random. Ja, weil so ein Lauf hat so viele unterschiedliche Facetten und Perspektiven, Klammer auf, auch diese unterschiedlichen Perspektiven haben ja ihren speziellen Reiz. Aber ist es das, was dich dann an den Livestream, an einen Livestream auf deinem Handy, an Fernseher oder sonst wohin treibt? Das ist dann für mich die Frage. Oder ist es doch die leistungssportliche Auseinandersetzung vorne? Ja, ich gebe euch nochmal ein Beispiel, ein Gedankenbeispiel. Die kleinen Kinder können jetzt aber mal langsam ins Bett gehen hier im Hintergrund. Ja, so geht's ja nicht. Ja.
Auf dem Weg dahin wahrscheinlich.
Weltmeisterschaften, Ironman, vergangenes Wochenende, Anne Haug. Ja?
Tragische Geschichte, ja.
Ja, aber ja, eine Storyline, die sicher bei allen fett mit einem dicken roten Stift auf dem Ablaufzettel im Excel drin stand.
Wenn nicht, wäre es schräg, ja, genau. Ja.
Und die schwimmt, da sieht man sowieso nichts, ja. Sie begleiten die sehr lange durch die Wechselzone, wo sie schon erheblich Pace gut macht und Plätze gut macht und Zeit gut macht. Und dann rollert sie raus und rollert genau 400 Meter und hat einen Schaden, den sie nicht reparieren konnte an ihrem Rad und muss das Rennen aufgeben. Kein Bild.
Mm. Oh.
Kein Bild. Es gab einfach kein Bild. Es gab auch keine guten Infos darüber. Ich habe eine Menge Fragen zu Bike Support und Bike Support für Top-Favoritinnen, frühere Weltmeister. Das ist alles aber Hintergrund.
Ja. Ja.
Nochmal jetzt aus der Übertragung gedacht, da sitze ich ja zu Hause und werde wahnsinnig. Jetzt einfach als Fan, der das sehen will, werde ich wahnsinnig. Am Ende war es dann ein Video, ja, von Wenke Kujala, ja, kennen wir alle von Erdinger, die Teammanagerin und Athletenmanagerin, die auch viel versteht davon, was Social Media und dann so kleine Clips halt in Social Media bewirken können, dass man wenigstens mal gesehen hat, Anne steht da,
los, ja,
bemüht sich, ihren Reifen zu reparieren. Ja? Erstmal aus meiner Sicht ein katastrophaler Fehler der Regie, nicht alles zu tun, um eine Bildquelle da zu bekommen. Ja? Mhm. Und wenn es ein iPhone oder ein Android-Handy oder ein irgendwas, ein Fotoapparat ist, ja, kleines Video senden. Ja? Dieses Video von Wenke Kujala haben dann die Kollegen vom ZDF auch gesendet, aber dann mit einem erheblichen Nachlauf. Mhm. Ja? Nur jetzt nochmal an die Storyline gedacht. Wenn solche Sachen nicht vorkommen, dann kannst du die schönsten Storylines hier vorher bauen. Das ist dann halt einfach Schrott. Weil ich sitze zu Hause und denke, meine Herren, dass ich nicht 50.000, die hier am Wochenende beim Berlin-Marathon laufen werden, alle mit einer Kamera ausstatten kann, ist das eine. Aber wenn ich noch nicht mal es schaffe, meine herausragenden Storylines zu verfolgen, und da würde ich jetzt eben auch tatsächlich trotz der exzellenten Qualität Eliud Kipchoge bei Olympia dazuzählen, dann habe ich Schmerzen. Als Zuschauer, als Betrachter zu Hause und als Reporter noch viel mehr. Ja,
ja, also ich würde noch mal einen anderen Punkt gerne reinbringen, weil ich da vorhin so aufgemerkt habe, als ihr von den Eindrücken von Tom berichtet habt. Mhm. Konnte man ja auch hören in der letzten Folge oder vorletzten.
Ja.
Und das wäre noch was, wo, glaube ich, auch noch Luft nach oben ist, dieses Atmosphärische, gerade bei solchen Marathonveranstaltungen wie in Berlin oder auch, wie es in Paris der Fall war, vom Streckenrand noch mehr sozusagen auf die Bildschirme, auf die Screens, auf die Tablets, auf die iPhones und Android-Handys zu transportieren. Also ich finde, das wird immer aus Erzählungen klar und wir sind so gewohnt, bei Marathonübertragungen gibt es dann oft so mehr oder weniger inszenierte Stimmungsschalten zu irgendwelchen Außenreportern, die dann mit irgendwelchen Samba-Gruppen da stehen, die dann auf Befehl gute Laune verbreiten sollen.
Nie mehr Samba-Gruppen, bitte.
Das, finde ich, ist in den absolut seltensten Fällen authentisch und bringt die Atmosphäre, die so elektrisierend sein kann, fast nie so rüber, wie es eigentlich wahrgenommen wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und da nochmal sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man mit guten kleinen Kameras und guten Mikrofonen möglicherweise an bestimmten Hotspots auch Bilder erzeugen, die Emotionen transportieren. Das sieht man ansonsten immer nur im Nachgang bei so Image-filmartigen Videos.
Aber da wird dann natürlich sehr viel über die Musik gesteuert.
Ja,
ne? Also eine Emotionalisierung über
die Musik. Aber wir sehen es ja im Fußball inzwischen auch. Wir haben inzwischen auch die Schnittbilder, die mit ganz anderen Kameras produziert werden als das Sportereignis an sich, wo eine andere Ästhetik drin ist. Ich glaube, darüber könnte man auch noch mal ein bisschen was rauskitzeln, auch an Atmosphäre. Das würde noch mehr elektrisieren.
Ja, und auch vielleicht ein bisschen das Thema Hotspot. Meine Running Crews sind jetzt kein neues Phänomen mehr. Manche werden sicherlich von Brands unterstützt, manche sind selbst gewachsen, aber die tragen auch viel dazu bei, zu Stimmungsnestern heute an der Marathonstrecke. Ja. Ich meine, ich bin natürlich logischerweise Adidas relativ nahe, deswegen weiß ich, dass die eigentlich immer am Neulendorfplatz hier sind. Und das ist schon echt ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Also für die Leute, die da wirklich durchlaufen, unabhängig, ob das jetzt die Spitze vorne ist oder drei Stunden, vier Stunden, weil die stehen die ganze Zeit da. Und je dichter das ist, desto krasser ist es eigentlich. Ob man da immer jeglichen Rauch und Konfetti und keine Ahnung was alles braucht, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, für die Leute, die da durchrennen,
Pyrotechnik ist das schon ist kein Verbrechen.
Genau. Es ist schon Adrenalin-Rush nochmal. Einfach da ist ein DJ meistens. Dann stehen die nah dran. Wirst du irgendwie auf die Schulter geklopft oder sowas. Das ist schon geil und das ist auf jeden Fall authentischer als irgendwie Samba-Gruppen, weil das irgendwo die Leute einfach mehr toucht, mehr abholt. Und die Leute, die das machen, sind halt Läufer auch. Das ist schon ganz cool. Irgendwie Frankfurt war oft Kilometer 36, 37 auch sowas.
Ja, in Köln ist es auf der Fenloher Straße in Ehrenfeld.
Genau, das ist
das
schon nochmal.
Das sind dann so Partyzone mit Konfetti und allem, was
genau, dazu genau, das ist schon cool.
An der Stelle nochmal einmal die Perspektivumkehr. du hast das schon gesagt, wir haben schon viele Sachen mal ausprobiert, aber nicht institutionalisiert. Ja. Hier in Berlin ist tatsächlich der Kollege Jan Fitschen mal mit einer Kamera selber mitgelaufen.
Okay, genau.
Perspektivwechsel.
Die Bilder habt ihr gezeigt.
Ich bin dann selber, ja, der hat tatsächlich auch so Mini-Repo gemacht.
Okay,
ne?
Okay, ja, ja.
Aus dem Läuferfeld dann heraus, ja, weil dann habe ich ja erst die Perspektive, die 50.000 genau. Laufenden haben. Ja, ja.
Also die subjektive sozusagen.
Genau. Und ich glaube auch, dass in einer Mischung daraus sicher mehr von dem, was du Atmosphäre oder ne, was Tom Energie nennt, transportiert wird, ist es halt ganz schwer, weil es bleibt ja mittelbar.
Ja.
Ne, es ist ja nicht unmittelbar. Ich stehe da nicht, ich fühle das nicht,
ja,
sondern ich habe nur diese mediale Vermittlung. Aber das nutzen wir nicht systematisch.
Genau.
Ne, sicher nicht systematisch. Und wir haben ja durch Digitalisierung, durch die Verkleinerung der Devices, haben wir ganz andere Optionen als vor 20 Jahren, wo ich gesagt habe, da war halt ein Heli, der Bilder macht. Wow, heute ist das wie, ihr habt kein Heli, was ist das für eine schlappe Veranstaltung?
Wie, oder wieso habt ihr ein Heli und keine Drohne?
So, also, oder das, ja, natürlich.
Genau. Oder 6 Drohnen.
Ja, genau.
Ist vielleicht auch noch ein anderer Aspekt zur Diskussion, da bin ich auch gespannt auf die Meinungen, die wir vielleicht zurückbekommen. Das, was wir jetzt, also gar keine Eigenwerbung, aber das, was wir jetzt in Hamburg mal probiert haben, dass man eigentlich noch ein Stück eher vor einer Übertragung beginnt, weil so Berlin-Klassiker war ja, du fängst gefühlt 5 Minuten vorm Startschuss an, so ungefähr, oder 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten, dann hast du nochmal kurz die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister gesehen, den Startschuss geben. Und
ist auch schon viral gegangen.
Ist auch schon viral gegangen, richtig. Also, wie war der Spruch, man kriegt Leute aus Neukölln raus, aber Neukölln nicht aus den Leuten.
So war es mit der Knarre in der Hand. So war es, genau so. Sehr gut zitiert.
Nein,
oh, da kommt jemand, der sieht nach Köln aus.
Ja, das war das.
Schöne Grüße auf die Sonnenallee von hier aus.
Meme auf jeden Fall. Nein, also. Also ich glaube, dass das ja was ist, was zumindest insofern innovativ wäre, weil das üblicherweise ja nicht gezeigt wird. Also zum Beispiel, dass man mit dem, warum nicht mit einer, das muss ja keine Riesenkamera sein heutzutage, du steigst mit in den Bus ein, Interconti, du bist schon in der Lobby, wenn der Sammelpunkt los ist, da beginnt das eigentlich schon. Das hat ja schon auch was, wenn man dort ist, diese spezielle Atmosphäre, alle sitzen da, natürlich, Spannung liegt in der Luft. Dann dieser Aufruf, alle Maschinen in den Bus, einer sitzt mit der Kamera im Bus, du filmst vielleicht auch nochmal, ich gehe jetzt auch den Leuten nicht zu sehr auf den Sack, aber du bist da drin, gehst mit denen raus in diese Area, wo dann die ersten sich warm machen, bist die ganze Vorbereitung drüben am Tiergartenrand mit dabei so ein bisschen und gehst dann, irgendwann gibst du ab und gehst, fände ich, glaube ich, als Fan fände das, glaube ich, cool, weil man dann seine Stars ja mal noch sieht, bevor sie full on Gear an der Startlinie stehen, bevor es losgeht.
Ja, ich habe das ja mitbekommen vor 2 Jahren, als ihr das zum ersten Mal gemacht habt in Hamburg und ich da fürs Konkurrenzprodukt tätig war, für die Live-Übertragung.
Für das etablierte
NDR
Format.
Fernsehen und bei NDR.de.
Komplementär-Übertragung.
Genau. Die sicher einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt auch hat und auch bewusst hat, sicher. Und ihr habt ja euren auch ganz gezielt so ausgewählt. Ich habe mich das damals gefragt, also mich spricht das natürlich auch an, weil ich hochaffin bin, weil ich das irgendwie toll finde, weil ich grundsätzlich Dinge, die so einen Behind-the-Scenes-Charakter haben, immer gut finde, auch in Dokumentationen beispielsweise. Es gibt aber auch eine Menge Puristen, die sagen, Ecke Tor nennen wir das oft, ne? Im Fußball zumindest, und die das gar nicht so abholt. Aber ich habe mir da sehr Gedanken drüber gemacht, wie groß der Kreis derer ist, die man damit gezielt ansprechen kann. Ich glaube, es ist schon sehr zielgruppenspezifisch, also sehr Special Interest wieder. Aber es ist auf jeden Fall für die eine sehr spannende Angelegenheit, inwieweit man damit so die breite Masse abholt, weiß ich nicht.
Da muss ich eine Frage an euch Experten stellen. Was würde es denn kosten, eine halbe Stunde mehr zu machen? Weißt du, wie ich meine? Diese halbe Stunde eher, die du anfängst. Du hast ja trotzdem das alles aus.
Zu dem Zeitpunkt des Tages in so einem Gesamtprogramm nicht so eine wesentliche Rolle.
Oder muss man eine Übertragung beginnen, klassischerweise so kurz wie möglich vor dem Startschuss?
Nein. Man sagt sogar eher, man braucht ein bisschen Anlauf, weil das ist ja ein anderes Problem. Ja? Das ist ja auch ein Problem, was wir mit der ARD-Übertragung, mit dem Berlin-Marathon immer hatten. Das kommt wie so ein Monolith in der Wüste, einmal im Jahr.
Yeah.
Ne? Jetzt werden natürlich die Puristen sagen, ja, dann übertrag doch jeden Lauf. Ne? Aber ARD und ZDF sind Vollprogramme, da gibt es halt natürlich auch einen Wettstreit von unterschiedlichsten Programmen und Programmwünschen und Programmfarben und Bereichen. Mhm. Ja, der Morgen am Sonntag ist jetzt mal, ja, wenn wir jetzt wieder an Berlin denken.
Kinder, Familie, Kirche.
Mhm. Die haben halt natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und ihre Ansprüche und berechtigte Ansprüche an ein Programm. Jetzt werden natürlich viele wieder, und da bin ich sogar wirklich auch dabei, sagen, ja, aber das läuft dann in Kika. Ja, an alle jungen Eltern, schaltet da rein, das ist geil. Ja, da sind die besseren Nachrichtensendungen als im Hauptprogramm. meine ich ganz ernst. Da ist halt natürlich
abgesehen morgens, von den Tagesthemen vom NDR aus Hamburg. Und der
das fängt da wieder so an. Die Erklärfilme sind viel besser in Kika. Die sind viel besser. Aber egal.
Wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen ganz halt ab. Das ist aber jetzt durchaus nicht unüblich in diesem Format. Natürlich findet das Familien-Kinderprogramm sowohl im Kika statt. Das findet natürlich in ARD und im ZDF statt. Ja, und das ist dann wieder die Frage, was ist jetzt komplementär?
Ja.
Ja, wie addieren sich die Angebote halt zu einem Portfolio, ja, dass ich zu gleichen Zeit unterschiedliche Angebote an unterschiedlichen Stellen finden kann? Und ich finde es auch jetzt nicht wesentlich, ob der Berlin-Marathon jetzt im ARD-System läuft oder ob der bei RTL läuft, aber das größte deutsche Laufereignis, also ich meine, wir sitzen jetzt hier wirklich hier am Brandenburger Tor, wir merken ja jetzt schon, ihr seid ein paar Minuten hier, more or less, das macht ja was mit der Stadt. Ja, und wir sind also am Donnerstag, das macht ja was mit der Stadt und das ist ein großes Ereignis, das muss medial gewürdigt sein. Punkt, ganz klar.
Also ich habe es auch gerade wieder gedacht, wir sind ja von Friedrichstraße unter den Linden hier hingelaufen und du merkst einfach auch sofort, das ist jetzt nicht nur der Berlin-Marathon natürlich, das ist in dieser Stadt omnipräsent, aber es ist einfach gerade wieder gefühlt der Nabel der Welt. Also es ist das Gefühl hat man sonst, wenn man in New York rumläuft, ja. Es ist so international und so besonders und dieser Lauf, 50.000 Teilnehmer und wirklich aus aller Welt. Ne? Das sehe ich auch ganz genauso. Das muss einfach abgebildet sein.
Sieht man im Tiergarten auch, als wir gerade mit den E-Scootern hier rübergefahren sind, wie viele also ganz unterschiedliche Sprachen du auch hörst, die gerade auch laufen. Also ihre
Anpassungsläufe
gerade machen. Und dann hier in diesem Move, in dieser Ausstellungs Marathon, Historien, Ausstellung, wie auch immer man das betiteln möchte. Auch da waren ja total unterschiedliche Sprachen, die man da vernommen hat. Also das ist schon sehr, sehr cool und sicherlich so in Deutschland auch in der Größenordnung auch einmalig.
Aber dann lass uns nochmal zu einem heißen Thema auch kommen. Ja? Das ist ein Thema, was in mir rumort.
Ja? Das bin ich gespannt.
Das hat halt zu tun mit der Vielzahl der kenianischen positiven Dopingfälle.
Das ist natürlich jetzt auch nicht besser geworden.
Es ist sicher auch eine Diskussion, die nicht einfach ist.
Mhm.
Aber wir haben ja alle mit dem Inbrunst der Überzeugung gesagt, ja, russische Staatsdoping, die Russen müssen alle gesperrt werden. Ja, und das war ja in der Leichtathletik in Paris bei den Olympischen Spielen auch noch der Fall. Aber wir schauen ganz ruhig zu, wie jede Woche 3, 4 in der letzten Woche wieder 8 kenianische Läuferinnen und Läufer gesperrt werden. Also da ist eine Systematik dahinter. Und dann frage ich mich schon, müssen Veranstalter, und das ist ja eine aktive Akquise, das ist ja nicht, die melden sich da, sondern es ist eine aktive Akquise, so viele Läufer verpflichten und damit dieses System, dieses Doping-System, das da ja offensichtlich hintersteckt, immer weiter füttern. Oder machen wir mal einen ganz anderen Ansatz. Man nimmt 5 Topläuferinnen und 5 Topläufer aus Äthiopien, Kenia, wo auch immer her. Ja? Und darunter macht man eine klare Fokussierung darauf, dass man, nimm jetzt Hamburg, Frankfurt, Berlin, man kann die anderen Städte auch austauschen, Berlin kann man sicher nicht austauschen, und macht da einen europäischen Ansatz, vielleicht sogar einen deutschen Ansatz, als jeweilige Qualifikationsroutine über 2 Jahre hin zu den nächsten Olympischen Spielen, hin zu den nächsten Weltmeisterschaften. Ja, ist ein heißes Thema, weil du brichst natürlich da halt auch in Gewohnheiten ein, aber Philipp, du weißt es selber viel besser als wir. Inzwischen ist ja so, dass jeder Volkslauf, dass jeder Wettlauf, ja, natürlich von kenianischen Läuferinnen und Läufern dominiert wird. Ja, hinter uns hört ihr vielleicht das Trappeln. Das ist eine klassische...
Keine Kenianer übrigens.
Weiß ich noch nicht. Also das klingt jetzt auch so blöd wie so ein rassistischer Ansatz. Ja, das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist,
das ist
dort
ja
ist ein klarer Dopingmarkt, der so tief drin ist in dieser Leistungssportszene, Und die Ankündigung in Kenia ist gerade so, dass es halt sehr starke Budgetkürzungen gibt. Und
genau.
Die betreffen vor allen Dingen auch die Anti-Doping-Agentur in Kenia.
Signifikant. Wir reden jetzt nicht von 10%, 20% weniger, sondern eher so von, ich glaube, was sind es umgerechnet, 80% weniger Funding.
Ja.
Kann man sich also selber vorstellen, wie flächendeckend da, was ja in der Vergangenheit schon leider nicht wirklich gemacht wurde, aber jetzt erst recht nicht mehr möglich ist. Also der Punkt ist, ich glaube, das vorher, was du nochmal hier einordnen gesagt hast, kann man, glaube ich, relativ schnell so entkräften, weil das ist ja kompletter Quatsch. Es gibt einfach Regeln, nach denen dieser Sport aufgestellt ist oder zu funktionieren hat. Die werden oft genug gebrochen, aber wenn natürlich eine gewisse Häufigkeit oder eine gewisse Systematik vermuten lassen, dass da gar kein Interesse daran besteht, dass man diesen Regeln folgt, dann ist natürlich, finde ich, für mich und auch als jetzt nicht mehr Profi, aber ehemaliger Profi, die logische Konsequenz für mich, dass das ein Verband da einen Riegel vorschieben muss und dann im Zweifelsfall eine komplette Nation sperren muss, auch zum Schutz der sauberen Sportler, weil du dir nichts davon kaufen kannst später, weder monetär noch, du kriegst die Momente ja nicht mehr. Ist, finde ich, jetzt inzwischen in Kenia in einem Ausmaß spätestens jetzt erreicht, wo man gar nicht mehr gewährleisten kann, dass die Leute, die hier starten, es ist kein Generalverdacht, aber man muss einfach mal die harten Fakten anschauen. Die letzten mehreren Jahre schon war ja Kenia leider trauriger Spitzenreiter der Dopingstatistik, und zwar mit Abstand. Das ist jetzt nicht besser geworden. Ich glaube nicht, aber gut, ich war jetzt auch nicht oder bin aktuell nicht mehr so regelmäßig in Kenia, wie es davor der Fall war. Ich glaube nicht, dass es systematisch ist, wie es in Russland der Fall war, wo ja auch staatliche Institutionen, die eigentlich der Kontrolle dienen sollen, ja maßgeblich daran beteiligt waren, die Athleten noch zu informieren und zu warnen, dass sie positiv sind und man das besser unter den Tisch kehrt. Das ist in Kenia, glaube ich, anders, aber wir haben in Kenia natürlich ein sehr großes Korruptionsproblem. Mhm. Das ist in anderen Bereichen des Lebens dort auch der Fall. Bedeutet auch, und da gibt es genügend Geschichten, die man erzählen könnte, dass ja auch dann beispielsweise Kontrolleuren 100, 200 Dollar angeboten wurden, dass sie einen Becher pinkeln und das ist natürlich dort viel Geld und das Geld haben vielleicht Top-Leute ja natürlich dann auch zur Hand. Ich glaube, dass es eher nicht systematisch ist, aber Wild West. Also du kannst halt einfach, du hast wenig, brauchst wenig Bedenken haben, dass du erwischt wirst, weil es nun mal schwer ist, aus verschiedenen Gründen. Schon mal Punkt 1. Dieses komische WADA-System, in dem wir es über Jahre abmelden mussten. Das ist ja allein der Zugang, das Verständnis und der Zugang, wie das zu bedienen ist, ist schon schwer erstmal zu vermitteln, je nachdem, was der Background des einzelnen Sportlers auch ist. Also wie technikaffin sind die mit solchen Masken? Das sieht ja auch aus wie von vor 20 Jahren designt, muss man wirklich sagen. Das ist ja nicht irgendwie so, wie man heute Social-Media-Apps kennt. Das ist schon ein bisschen komplexer, das zu verstehen, wie man sich da abzumelden hat. Dann Adressenthema. Straßennamen, Häuser, Hausnummern.
Wenn es keine Hausnummer gibt, ist schwer.
Was willst du da angeben? Ja, wo bist du aufzufinden? Dann wohnen die mal zu dritt in einem Haus da, wenn du noch irgendwie in so einer, weiß nicht, Aufbauphase bist. Ich habe das ja gesehen, wir haben teilweise einen Sack Reis gekauft, weil die kein Geld hatten, sich Essen zu kaufen. Dann bist du da mal nach Hause, dann leben die zu viert auf engstem Raum ohne Betten in einem Wellblechding.
Und da komme ich rein in die Diskussion, weil ich glaube auch, dass das Doping-Thema in Kenia nicht systematisch ist, aber systemimmanent. Und dabei spielt auch die Laufszene in Europa, die Laufveranstaltungen in Europa, auch der Berlin-Marathon natürlich seine Rolle. Wir sind hier am Sonntag wieder bei einer Veranstaltung, die immer sehr mit dem Thema Rekordjagd natürlich nach vorne geht.
Natürlich.
Und natürlich wird es auch dadurch forciert, dass Menschen, die aus einem Land kommen, in dem die sozialen Chancen extrem gering sind und die mit dem Laufsport eine einmalige Chance haben, für die ganze Familie über Jahre und Jahrzehnte auszusorgen. Ich erinnere mich an einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von vor ein paar Jahren. Da wurde beschrieben, dass der Laufsport nach Tourismus und Kaffee- und Tee-Export der drittgrößte Wirtschaftsfaktor in Kenia ist. Also deswegen ist das Ganze natürlich sehr viel komplexer und muss das sehr viel differenzierter betrachten, statt jetzt einfach auch nur zu sagen, die bösen Kenianer. Man muss, glaube ich, auch da den Perspektivwechsel vornehmen, ohne zu sagen, hey, das ist okay, dass ihr hier alle dopt und hier irgendwie Rekorde lauft.
Ich glaube, man
aber wir dürfen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, als diejenigen, auch als Medien nicht und auch als Zuschauer und Fans nicht. Wenn wir eben diese Leistung erwarten, dann muss man möglicherweise auch das mit einkalkulieren. So.
Und wenn über Jahre natürlich aber diese Werte nicht besser werden. Also ich finde es ja erstmal ist es ja grundsätzlich mal gut, wenn auch positive Kontrollen veröffentlicht oder erstmal gemacht werden und veröffentlicht werden. Das zeigt dir, dass zumindest irgendwas funktioniert. Trotzdem, ich war ja oft genug in Kenia, die Dunkelziffer, wo das, was unter das durchrutscht, einfach aufgrund der Systematik dort vor Ort, die dürfte sehr viel höher liegen. ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht tue ich den Veranstalter auch Unrecht, vielleicht gibt es das System schon, aber eine einfache Überlegung wäre ja wohl, wenn du gewisse Top-Leute einlädst, dass sie vorweisen müssen, dass sie in der Periode 3-4 Monate einer klassischen Marathonvorbereitung mindestens beispielsweise 3 oder 4 unangekündigte Tests vorweisen müssen.
Das gibt es hier aber, ne? Das gibt's hier Marc Milde ja, das und das Team um den Berlin-Marathon ja schon installiert vor ein paar Jahren.
Das Mindeste, glaube ich, was man machen muss, um das Risiko ein bisschen zu minimieren, das erklärt es auch noch nicht alles, weil wie gesagt, du kannst trotzdem ja diese Kontrollen, wenn da nur eine Person ist, in Deutschland wirst du ja auch nur durch eine Person kontrolliert. Mhm. Wir haben jetzt nicht die Korruptions, wie soll ich sagen, Kultur klingt jetzt sehr negativ, aber bei uns ist es, ich glaube mit 500 Euro wäre ich nicht weit gekommen wahrscheinlich.
Nee, aber wenn ich an der einen oder anderen Stelle habe ich auch eine Idee von Korruptionskultur, aber das, wir würden jetzt wieder abschweifen.
Abschweifen in anderen Lebensbereichen wahrscheinlich, aber das ist in China natürlich sehr viel leichter handelbar, glaube ich. Ja. Und wenn natürlich jetzt das sozusagen gezwungenermaßen noch defunded wird, also um wirklich also so beträchtliche Summen, dass die ja gar nicht so viele Kontrolleure wahrscheinlich anstellen können oder Kontrollen durchführen können. Ich kenne auch die Debatte von vor 3-4 Jahren mit den Kühlketten, dass sie nicht eingehalten werden können, weil die nicht die Kühlaggregate und solche Sachen haben. Das war ja wirklich sehr niederschwellig, wie das überhaupt aufgebaut wurde. Trotzdem funktioniert es ja offensichtlich nicht. Und diese, wie soll ich sagen, Wildwest-Methodik oder die Akzeptanz, dass das Teil davon ist oder vielleicht auch Unkenntnis. Teilweise muss man fairerweise auch die Leute in Schutz nehmen. Ein Teil versucht sicherlich, das System zu dribbeln, um schneller zum Erfolg zu kommen. Viele sind aber auch nicht informiert und haben keine Vorkenntnisse über Medikamente, über was denn dir dein Manager, dein Trainer oder was auch immer dir auf den Tisch legt und sagt, du, nimm das mal, das passt schon, das macht dich irgendwie besser, das ist ein Eisen oder sowas. Das wird auch, glaube ich, einfach aus Leichtgläubigkeit vielfach auch einfach genommen, weil natürlich die Manager auch wissen, ja gut, wenn der jetzt positiv ist, dann nehme ich halt die nächsten 5, die hier irgendwo rumlaufen. Das ist eine sehr komplexe Mischung. Trotzdem finde ich, nach den Jahren zuletzt, du kannst jetzt nicht einfach immer sagen, ach so, ja, nächstes Jahr wird es bestimmt besser werden. Bestimmt wird es nächstes Jahr besser werden. Und das ist ja wirklich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr besser geworden seit Tokio. Sondern immer nur noch schlimmer.
Ja, wir haben seitdem über 100 Dopingfälle aus Kenia. Also auch da interessiert uns eure Meinung dazu. Ja, es kommt auf jeden Fall auch viel Gutes aus Kenia. Das ist ja klar, nicht nur viele gute Läuferinnen und Läufer, sondern auch guter Kaffee, ja, der direkt hinter uns hier ausgeschenkt wird. Ja, deshalb sind ja Felix und Philipp überhaupt nur hier.
Das ist übrigens auch Doping, sonst wäre ich längst eingeschlafen. Ich habe vorhin einen probiert.
Und wie habt ihr das denn hingekriegt, dass euer Kaffee ausgeschenkt wird?
Das war ein bisschen Zufall. Da muss der Felix direkt ans Mikro, da steht ja ich ja nebenbei. Felix, wie hast du das denn eigentlich am Ende eingefädelt? Also es ist ein Anruf bei dir eingegangen, dass es dieses Move gibt und dass da eben auch ein Caterer sich da eingemietet hat oder wie auch immer. Ja. Und dann, oder? Wie lief das? Dann wurdest du angerufen.
Die Stimme aus dem Off.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gar nicht Teil der Sendung, aber ich bin einfach reingezogen. Also wir hatten eigentlich mal ursprünglich die Idee, unseren Kaffee hier auf der Messe zu vertreiben. Das ging aber aufgrund Caterer-Verträge nicht, aber der Caterer hat sich dann bei uns gemeldet und dann haben wir sozusagen die Idee ausgesponnen also die Idee vom Caterer war dann hier bei dem Move am Brandenburger Tor, weil das ja auch länger steht, anstatt nur die Messe, sondern es ist ja die Woche davor schon gewesen und steht jetzt auch nur noch Woche. Da unseren Kaffee zu verkaufen, weil natürlich auch mir gerade aktuelles Thema wieder gewesen mit der ugandischen Marathonläuferin, die jetzt gerade von ihrem Ehemann, Freund,
Femizid, ganz tragische Geschichte.
Und zwar auf die grausamste Art und Weise angezündet. Haben wir darüber berichtet bei uns im Podcast auch.
Und deswegen, da wir ja Teil unseres Umsatzes da spenden, fanden sie das ganz gut hier zu verbinden. Und mein Philipp ist ja auch hier jahrelang gelaufen. Und Storytelling habt ihr vorhin drüber gesprochen, jetzt fürs Fernsehen. Jetzt ist das aber natürlich auch für den Berlin-Marathon und für uns natürlich eine schöne Storytelling.
Ja, also das sind halt diese Facetten, daran erkennt man schon, wie vielschichtig so ein Thema ist. Ja, wir haben ein paar Facetten jetzt genannt. Es gibt natürlich auch noch deutsche Läuferinnen und Läufer, Merike Eter wird hier laufen, Johannes Motschmann wird laufen, Hendrik Pfeiffer wird laufen. Ja, alles spannend.
Melder, glaube ich.
Ja, genau, habe ich noch nicht gehört, wie es ihm geht. Der hatte, glaube ich, ein bisschen Probleme unter sich.
Ja, okay, das hatte ich mir
Bin ich gespannt, kommt morgen zur Pressekonferenz, also am Freitag. Ja, dann darfst du noch kurz sagen, was du am Sonntag machst, damit alle wissen, welche Storyline du anmalst.
Ich darf auch wieder Marathon laufen, das zweite Mal jetzt als Freizeitsportler sozusagen. Und ich nehme das mal vorweg, es wird mit Abstand der langsamste Marathon werden, den ich in meinem Leben gelaufen bin. Davor habe ich echt riesen Respekt, weil ich bin noch nie 4, 4,5 Stunden bisher am Stück gelaufen. Ich glaube, das könnte auch irgendwie hart werden hinten raus. Und zwar, ja, also wir haben einen Charity-Partner gefunden für den Marathon, die Postcode-Lotterie, die dürfen wir schon mal nennen. Die Spendensumme nennen wir mal noch nicht, das wollen wir mal den Überraschungsmoment für Sonntag noch offen lassen. Die dürfen wir einer guten Sache zukommen lassen, da ich die RTL Spendenstaffel begleiten werde. Die laufen ja Abschnitte. Ich laufe dann die gesamte, den gesamten Marathon mit begleitend. Und die Postlotterie hat gesagt, sie wird uns da einen sehr großzügigen Scheck ausstellen, der dann an die RTL Wir Helfen Kinderstiftung gehen wird.
Ja, ist ja traditionell schon lange verwoben, auch mit dem Berlin-Marathon hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm unbedingt. Aber dieser Spendeneffekt ist ja hier in diesem Punkt etabliert, aber eigentlich ja total klein in Deutschland. Ja,
ja.
Wenn man das jetzt mal mit London oder London, so vergleicht, ja, wo extreme Summen generiert werden. Ja, also auch da haben wir noch Storylines und Initiativen, die deutlich ausgebaut werden können. Das ist ja vollkommen klar. Ja, ihr Lieben, war eine ganz andere Folge. Wirklich auf der Straße aufgenommen, ja, direkt am Brandenburger Tor. Dritter Teil unseres Specials. Vielen Dank, Tim.
Ja, ja, sehr gerne.
Großartig. Und wir hören uns nächste Woche, wenn du dann wieder sprechen kannst und gehen kannst. Du musst nur sprechen diese Woche.
wir definieren noch den Tag der Aufnahme, aber bis dahin soll das wieder möglich sein.
Dann schönes Wochenende euch, allen, die wir in Berlin sehen. Ja,
gutes Rennen.
Welcome, gutes Rennen, gute Beine, viel Energie und
tolle Momente
und Spaß. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.